Ja, heute sprechen wir mit Klaus Sommer. Er betreibt unter anderem die Seite cultmax.com, wo er archivarisch alte Computerzeitschriften sammelt und damit mit dazu beiträgt, dass Informationen aus der Anfangszeit des Spielejournalismus auch heute noch für Interessierte zugänglich sind. Hallo Klaus.
Hallo.
Was waren denn überhaupt deine ersten Beziehungen zu Computern? Was war die erste Technik, die in dein Leben trat sozusagen?
Okay, die erste Technik, die bei mir auf dem Tisch zu Hause stand, war ein Game Gear, den ich quasi 1991 zum damalig siebten Geburtstag bekommen habe.
Das heißt, du hast die Frühzeit gar nicht selber aktiv mitbekommen?
Nein, leider, muss ich jetzt sagen, leider nicht, ja.
Und wodurch kam das Interesse daran trotzdem?
Na, das Interesse kam dann, das Interesse daran kam ja eigentlich über die PC-Player, weil ich dann Mitte der 90er Jahre aktiver PC-Player-Leser war. Und ja, so hat sich das Ganze dann irgendwie entwickelt. Und das Interesse an Retro generell kam bei mir dadurch auf, dass ich eben aktiv auch bei MAME mitarbeite, also dieses Multiple Arcade Machine Emulator Projekt, wo es ja eigentlich darum geht, Arcade-Spiele und Spiele generell zu archivieren, dokumentieren und so weiter.
Gehen wir nochmal in diese Frühzeit zurück. Also das erste Gerät war kein Computer, sondern eine Konsole, die Game Gear.
Genau, richtig, ja.
Und was war das erste Computerspiel, was du da gespielt hast? Weißt du das noch?
Puh, es muss eigentlich Mickey Mouse, Castle of Illusion gewesen sein.
Ich finde das ganz interessant, wie gesagt, dass du ja etwas später als die typischen Retro-Spieler dazugekommen bist sozusagen. Hast du denn hinterher angefangen, dir auch andere Computer oder andere Geschichten anzuschauen, die eigentlich schon, als du dazu gekommen bist, vorbei waren zeitlich?
Eigentlich, also im Konsolenbereich schon, ja. Das heißt, ich habe mir auch noch einen Atari 2600 vor 5-6 Jahren gegönnt. Aber einen C64 zum Beispiel hatte ich nie, einen Amiga hatte ich so auch nie, ja. Das heißt, ja, also die eigentlich nicht, eher mehr so im Konsolenbereich, so, also Atari 2600, was haben wir noch? Ja, einen alten Nintendo 8-Bit habe ich mir auch noch gekauft. Ja, also eher mehr im Konsolenbereich, weniger im PC-Sektor.
Wie war das in deinem Umfeld, der Freundeskreis oder die Familie? Haben die selber auch schon gespielt? Das ist ja schon die Zeit gewesen, wo eigentlich fast jeder irgendwas Technisches zu Hause gehabt hat. Oder hast du mit deinen Interessen doch auch in andere Richtungen gezeigt, was einige nicht verstanden haben?
Naja, also dazu muss man sagen, dass aus meiner Familie eigentlich keiner so wirklich computeraffin ist. Ja. Das ist eher durch mich dann erst gekommen, eben Anfang der 90er Jahre. Das Ganze ist ja dann so entstanden, dass ich eigentlich vom Game Gear dann 2 Jahre später zum Mega Drive gewechselt bin und dann auch den Arbeits-PC von meinem Vater quasi genutzt habe und so dann eigentlich auch mehr wieder auf die PC-Schiene dann so Mitte, Ende der 90er Jahre gekommen bin, sagen wir so.
Wie bist du auf die Geschichte mit Emulatoren gekommen? Da hast du dich dafür interessiert, alte Sachen anzuschauen oder was waren da deine ersten Schritte?
Also Emulatoren habe ich dann so 1998 entdeckt, wo ich dann eben gesehen habe, dass man mittels Emulator eben Game Gear-Spiele oder Mega Drive-Spiele wieder auf dem PC spielen kann. Da waren ja dann die Konsolen schon 98 wieder weg bei mir sozusagen, wurden schon verstaut oder verkauft zu der Zeit. Und dann habe ich eben die Emulatoren entdeckt und konnte so eben auch Nintendo-Spiele spielen, die ich ja eigentlich vorher nur bei Freunden oder Bekannten spielen konnte, ja, weil die eben die Konsolen hatten.
Da hast du angedeutet, du hast dann bei dem MAME-Projekt mitgemacht. Wie ging das in die Richtung weiter und wie kann man an so einem Projekt mitarbeiten? Was hast du da gemacht?
Ja, das kam eigentlich erst während meinem Studium, also so zwischen 2004 und 2008, habe ich eine Platine von einem bekannten Arcade-Spiel relativ günstig gekauft. Und ich war dann eher interessiert, wie ich die EEPROMs drauf, also die Speichersteine drauf, auslesen kann. Habe mir dann ein Programmiergerät gekauft, ein relativ günstiges. Und habe dann die ROMs, ja, die noch nicht von MAME erkannt wurden, an das Projekt geschickt.
Also MAME gab es zu dem Zeitpunkt schon, du hast das sozusagen teilweise erweitert, oder wie kann man das nennen?
Genau, richtig, ja. Also ich bin jetzt auch noch aktiv dabei und wir sind halt jetzt immer dabei, das Ganze zu erweitern und neue Spiele zu finden, die noch nicht dokumentiert sind und so weiter.
Wie geht man da vor? Das ist ja ein riesen Haufen an Titeln, die da auch schon emuliert werden. Und wie arbeitet man da zusammen mit den Leuten? Gibt es da Listen, die abgearbeitet werden oder To-Do-Listen oder was? Wie geht das?
Ja, eigentlich überhaupt nicht. Es ist einfach nur wirklich suchen und schauen, ob irgendwie die Sticker auf den Speichersteinen vielleicht schon dokumentiert sind oder ob dieser Aufbau von dem Board schon irgendwie dokumentiert ist. Und wenn das eben noch nicht vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß oder größer, dass das Spiel vielleicht noch gar nicht, noch nicht drinnen ist. Dann kauft man sich das Board, lest es aus und ja, entweder man hat Glück und es ist wirklich noch nicht drinnen, es ist quasi was Neues, oder man hat man auch Pech und das Ganze ist eigentlich schon komplett dokumentiert und es war eigentlich umsonst sozusagen der Kauf.
Nur durch das EEPROMs auslesen kann man ja noch nicht das Spiel spielen. Sitzen da Programmierer, die das sozusagen wieder zusammensortieren hinterher oder wie geht das technisch?
Also im Endeffekt, mein aktueller Part ist sozusagen das Auslesen, ja, und Dokumentieren des Boards und das leite ich dann weiter an die Programmierer. Also es gibt quasi so zwei Teams sozusagen bei dem Projekt, die das Ganze auslesen können und die das eben verstehen und können und wie es geht und eben dann die Programmierer, die das Ganze dann eben softwaremäßig umsetzen.
Ist es denn heutzutage also recht einfach noch, das auszulesen? Oder gibt es da auch jetzt Boards, wo sowas durch irgendwelche Kopierschütze oder andere Standards erschwert wird?
Ja, also es wird natürlich immer leichter, weil die ganzen Kopierschütze auch immer besser dokumentiert werden. Ja. Und wir ja das gegenseitig auch austauschen, die ganzen Abläufe dann. Aber es gibt natürlich noch auch weiterhin, also vor allem die aktuelleren, so ab 2000, die Spiele ab 2000, die haben dann schon relativ gute Kopierschütze, wo man dann schon lange damit herumprobiert sozusagen, bis dann hoffentlich eben immer ein gutes Ergebnis rauskommt.
Wie ist das mit den Herstellern selber? Haben die sich mal bei euch gemeldet oder haben mal gesagt, das ist ja eigentlich toll, dass ihr Hardware, die irgendwann kaputt geht, sozusagen konserviert? Oder gab es da eher mal Ärger oder wird das ignoriert, weil es zu alt ist?
Ja, also ich hatte eigentlich nur mit einem Hersteller bis jetzt Kontakt und das auch nur, weil der Luftlinie von mir sozusagen 15 Kilometer weg sitzt. Mhm. Der war eigentlich begeistert sozusagen von dem Ganzen, dass wir das machen, dass sich noch überhaupt jemand interessiert für die alten Spiele. Hat aber auch im gleichen Zug gesagt, dass es, also prinzipiell ist es ihnen komplett egal, dass das wer macht und dass die Spiele dann sozusagen verfügbar sind sogar, weil sie selbst überhaupt keine Archive mehr über die Spiele haben. Das heißt, sie haben selbst keine Daten mehr zu den Spielen eigentlich. Es gefällt ihm, aber offiziell unterstützen kann er es eigentlich nicht sozusagen.
Das finde ich aber auch erschreckend, dass die Hersteller selber dann selber gar keine Dokumentation, auch die Teile gar nicht mehr besitzen. Das heißt, wenn Leute wie euch sowas nicht machen und wie ihr sowas nicht machen, dann ist irgendwann diese Computerhistorie verloren.
Das ist korrekt, ja. Das ist auch meine Motivation, warum ich das überhaupt mache. Auch mit den Magazinen selbst. Also das ist jetzt Magazine und Emulation eigentlich das Gleiche.
Ja, deswegen gehen wir einen Schritt weiter. Wie ich ja anfangs schon sagte, machst du jetzt im Prinzip das, was du da gemacht hast, jetzt auch noch auf analoger Basis, beziehungsweise ihr scannt alte Magazine ein. Das heißt, auch da besteht ja die Gefahr, dass irgendwann die Daten verloren gehen, weil es Verlage nicht mehr gibt, weil Redakteure ihre Sachen nicht mehr haben. Wie ging der Weg dahin weiter?
Ja, das Ganze hat eigentlich so um 2008 angefangen, als ich eben nach PC Player einmal gegoogelt habe, ja, und dann das Projekt www.pcplayer.de gefunden habe, also diese Fanseite zur PC Player. Und die Jungs dort wollten eigentlich schon immer die Hefte vollkommen digitalisiert auf deren Webseite stellen. Hatten das Ganze auch einigermaßen rechtlich abgeklärt gehabt. Aber es scheiterte einfach daran, an der Tatsache, dass niemand die Hefte scannen konnte, wollte, die Zeit dazu hatte. Also die Hefte wurden einfach nie gescannt, sozusagen. Mhm. Ich habe mich dann einfach dort eingeschaltet und habe ihnen angeboten, dass ich die Hefte für sie scannen würde. Und ja, zwei Wochen später oder drei Wochen später hatte ich zwei große Kartons vor meiner Haustüre stehen mit einem kompletten Satz an PC-Player-Ausgaben. Und ja, keine Ahnung, drei, vier Wochen später waren dann im Endeffekt, glaube ich, alle Hefte gescannt. Aber es kam dann irgendwie nie dazu, dass die Hefte online gestellt wurden auf der Seite. Die Gründe dafür weiß ich leider nicht mehr. Das hat mich natürlich ein bisschen demotiviert sozusagen, weil dann die Arbeit eigentlich nur für mich privat war und für ein paar weitere Leute. Ja, das ging halt dann so ein paar Jährchen weiter. Und nebenbei habe ich natürlich auch weiterhin ab und zu heftig gescannt für mich privat, sozusagen für mein privates Archiv. Und 2014 habe ich mir dann gedacht, ob es nicht vielleicht möglich wäre, so ein Archiv legal auf die Beine zu stellen. Ja. Und habe dann einfach 2014 die ersten Verlage angeschrieben.
Die gab es ja teilweise gar nicht mehr wahrscheinlich. Wie hast du da jetzt die Kontakte gefunden und wie haben die dann reagiert auf deine Anfrage?
Naja, der erste Verlag, den ich angeschrieben habe, war Computec. Den gibt's ja noch. Das war relativ einfach. Und dort habe ich halt relativ schnell eine positive Rückmeldung bekommen. Und dann eben hatte ich die Motivation, auch Verlage anzuschreiben oder Leute anzuschreiben, die damals eben der Geschäftsführer von einem ehemaligen Verlag war, ja. Und ja, wie haben die reagiert? Also das ist relativ einfach oder schwierig, das kann man jetzt sehen, wie man will, mittlerweile übers Internet, weil ich sage einmal so, das Gute ist ja, dass es heutzutage noch die Leute gibt, sozusagen, ja. Also die sind jetzt noch im Netz aktiv, auch 20 Jahre später noch. Das ist auch ein weiterer Motivationspunkt von mir, weil wenn wir jetzt noch vielleicht 10, 15 Jahre warten, dann wird es schon schwierig, eine Person, die was vor 30 Jahren bei einem Magazin gearbeitet hat, online noch zu finden. Und wie haben die alle reagiert? Prinzipiell alle relativ positiv. Ich habe eigentlich sofort immer ein Okay oder ein finde ich toll, super Projekt zurückbekommen. Und ja, es gab erst einen Verlag, der definitiv abgesagt hat.
Darf ich fragen, welche Zeitung das waren, welche du nicht einbinden konntest bisher?
Das war zum Beispiel die PC Welt.
Du hast von vornherein gesagt, du willst rechtlich klären, hast dann angefangen, die Sachen einzuscannen. Die Verlage haben ja wahrscheinlich selber die Zeitung auch gar nicht mehr gehabt. Das heißt, du musstest meistens selber versuchen, an Originalhefte ranzukommen. Oder hast du auch von irgendwelchen Verlagen Archivmaterial geliehen oder gestellt bekommen?
Nein, von keinem einzigen Verlag. Ich musste alles selbst auftreiben. Das heißt, ich habe da mit dem Michael Schmitzer, der kultboy.com betreibt, relativ viel Kontakt auch, weil er schon eine relativ große Basis an Papiermagazinen hat. Und nachdem er auch in Österreich wohnt, waren auch die Versandkosten relativ gering. Und somit hat er mir eigentlich einige hundert Magazine auch so geborgt für den Scan.
Das heißt, die haben selber nicht eingescannt?
Nein, gar nicht. Also das hab alles ich gemacht oder eben durch die Mithilfe von ein paar Mitgliedern.
Wie ist im Augenblick die Größe des Archivs? Wie viele Zeitschriften konntest du denn im Augenblick archivieren?
Also ich habe da jetzt Ende 2016 wieder mal eine Statistik drüber fahren lassen. Mittlerweile sind es über 2200 Magazine und über 100 Bücher.
Sind die Serien, die bekannten Magazine jetzt schon komplett drin oder fehlen dir teilweise noch einige Ausgaben?
Die meisten sind so zu 99% komplett. Also bei vielen fehlt vielleicht noch ein, zwei Hefte. Dann wären die auch komplett. Das sind halt dann die Hefte, die einfach wirklich schon sehr schwierig zum ergattern sind. Teilweise dann auch gleich mal 30, 40 Euro pro Heft kosten.
Nenn mal Beispiele, wo du Probleme hast, wo du Lücken hast zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel bei der Total fehlt noch ein Sonderheft. Das war ein Sonderheft bezüglich dem Gameboy zum Beispiel. Oder vom Sega Magazin fehlt auch eine Ausgabe von 1998, glaube ich. Die bekommt man einfach, die tauchen auf diversen Auktionshäusern nur sehr, sehr selten auf und dadurch eben ist auch der Preis gleich dementsprechend hoch.
Hast du da eine Suchliste online, dass Leute, die jetzt sagen, ich will da ein bisschen mithelfen, feststellen können, was dir fehlt, oder?
Ja, noch nicht, die ist in Planung und ich hoffe, das schaffe ich jetzt im Februar mal, dass ich die online stelle.
Also machst du jetzt die Arbeit hauptsächlich alleine oder hast du inzwischen ein kleines Team wenigstens versammeln können? Weil es klingt alles nach sehr viel Zeiteinsatz.
Es ist zu 99% eine One-Man-Show. Das heißt, ich scanne eigentlich alles, also fast alles alleine. Mittlerweile sind jetzt, also die letzten 4, 5 Monate sind 2, 3 Personen zugekommen, die auch Hefte scannen. Aber das sind nur immer eine Handvoll. Also die meiste Arbeit liegt weiterhin noch bei mir.
Woher nimmst du die Motivation und vor allem die Zeit? Und versteht da jetzt auch wieder dieselbe Frage wie vorhin eigentlich, dein Umfeld, dass du jetzt stundenlang irgendwelches Papier auf den Scanner schmeißt? Können die das nachvollziehen, warum du das machst?
Das sollten jetzt meine Frau fragen. Eigentlich, also meine Frau ist sehr verständnisvoll diesbezüglich. Und ja, sie versteht es zwar, glaube ich, auch nicht, warum ich das mache, aber sie unterstützt mich dabei auch so gut es geht. Und also verstehen tut es wahrscheinlich niemand so wirklich, ja, auch von meinen Eltern oder Freunden und so weiter. Aber es ist einfach, die Motivation für mich ist jetzt einfach die gewesen, dass wir eben, oder dass es jetzt noch die Möglichkeit gibt, so ein Archiv legal auf die Beine zu stellen, weil man eben jetzt noch die Personen irgendwie erreichen kann. Ja. Es gibt auch schon einige Verlage, wo man die Personen überhaupt nicht mehr erreicht. Also wir sprechen jetzt von diesen Verlagen so Anfang der 80er Jahre, wo die Geschäfts teilweise schon verstorben sind. Das kommt auch gelegentlich vor, wenn man eben danach sucht, nach diesen Personen. Dann, es ist auch so, dass ich teilweise Telefonbücher von Deutschland nach den Namen durchstöbere, dann dort anrufe und dann quasi mir mitgeteilt wird, dass der vor 10 Jahren schon verstorben ist. Ja. Und ja.
Was machst du in so einem Fall? Versuchst du da weiter zu recherchieren oder wo oder wie kommst du da noch an die Möglichkeit, das rechtlich sauber zu regeln?
Naja, in so einem Fall ist für mich erstmal Schluss, weil das würde jetzt für mich einfach zu viel Zeit kosten, da noch weiter zu recherchieren. Ja, da ist dann erstmal Schluss und das wird quasi auf die Seite gelegt und zum nächsten Verlag weitergegangen.
Gibt es denn jetzt noch spezielle Zeitschriften oder Zeitschriftenserien, die du schon gescannt hast, aber es noch nicht geklärt hast? Oder fehlen dir noch gewisse Sachen in der Liste?
Nee, es gab jetzt noch 2 Magazine, die mir persönlich am Herzen waren, lagen. Das ist die Fun Generation und das offizielle PlayStation-Magazin. Mhm. Eines vom Cypress Verlag. Den gibt's ja nicht mehr seit, keine Ahnung, 2005, glaube ich. Und da konnte ich aber jetzt Anfang des Jahres herausfinden, wer der aktuelle Rechteinhaber ist. Mhm. Und habe auch schon die Genehmigung bekommen, die Hefte online stellen zu dürfen.
Das ist ja schon mal sehr gut, auf jeden Fall. Ich habe mal selber geguckt, hast du die Telematch nicht drin zum Beispiel?
Nein, die habe ich nicht drin. Eben auch wegen der Tatsache, weil ich nicht weiß, wer der aktuelle Rechteinhaber ist.
Ach so, aber da bist du dabei bei solchen Sachen noch dann?
Ja, natürlich. Also ich bin eigentlich ständig immer dabei, dass ich schaue, also ich immer wieder erweitere quasi und eben recherchiere, wer wo die Rechte woran hat.
Es gibt ja auch noch andere Seiten, die ähnliche Projekte wie du machen, aber nicht in dem großen Rahmen, würde ich mal sagen, soweit ich das zumindest sehen könnte. Ich hatte zumindest bei, ich glaube, Cult Power hat ja auch ein Archiv.
Ja, genau.
Und da war zum Beispiel Telematch mit drin und die schreiben ja eigentlich auch, dass sie das deren. Stehst du mit solchen Leuten in Kontakt? Tauscht ihr euch aus?
Ja, die habe ich auch schon ein paar Mal angeschrieben. Wobei ich mir nicht glaube, ob da tatsächlich die Rechte vorhanden sind. Ja, das ist eher mehr so eine Grauzone dann wieder und das ist mir dann zu riskant, dass ich jetzt das gesamte Projekt wegen der Telematch zum Beispiel riskiere, weil ich jetzt hier ein Magazin einstelle, wo ich keine Rechte davon habe.
Aber die Hefte hast du theoretisch schon vorliegen, das heißt, sobald da die Information geklärt ist, würdest du dich auch mit einbinden teilweise?
Natürlich, ja.
Du hast Kontakt zu Verlagen, hast du gesagt, logisch, weil du die Rechte klärst. Hast du auch mal Kontakt zu einzelnen Redakteuren gehabt, von denen du jetzt diese Artikel sozusagen einscannst? Haben sich da mal welche gemeldet oder hast du da mal direkt nachgefragt?
Ja, habe ich. Eben jetzt auch aktuell mit der Fun Generation und mit dem offiziellen PlayStation-Magazin. Ja, die schreibe ich natürlich auch, soweit es geht, an. Also zum Beispiel jetzt bei der Fun Generation beim OPM-Magazin mittlerweile, glaube ich, 10 oder 15 Redakteure von damals. Und dort war es zum Beispiel so, dass die relativ einfach erreichbar waren. Ja? Also die sind alle so noch um die, keine Ahnung, 40 Jahre etwa. Natürlich alle noch recht aktiv im Internet, vertreten auch. Und ja, die waren auch alle sehr nett. Freunde natürlich auch teilweise sehr, dass sich noch jemand quasi um diese Hefte umschaut.
Geben dir die Verlage dann eine Grenze, bis wo sie sagen, Retro ist? Weil es gibt, glaube ich, ein, zwei Magazine, die gibt es auch heute noch. Sagen die halt, alles, was von 1990 ist, ist okay? Oder wie machen die das dann?
Genau, also es gibt, Computer zum Beispiel hat mir die Erlaubnis gegeben, alles bis Dezember 2004, also alles, was vor Dezember 2004 bei ihnen veröffentlicht wurde, darf ich kostenlos online stellen. Beim CDA-Verlag, das ist ein österreichischer Verlag, der hat mir bis Ende 2009, glaube ich, die Erlaubnis gegeben. Da habe ich aber letzte Woche mit dem Geschäftsführer auch nochmal drüber gesprochen. Der hat jetzt erweitert quasi bis 2013 zum Beispiel.
Wenn du jetzt so viel Zeitungen eingescannt hast, blöde Frage, hast du die auch alle gelesen? Liest du die auch alle?
Leider nicht. Ja. Also ich habe, also es sind sicher einige hundert Magazine drinnen, wo ich nicht mal eine Seite davon gelesen habe, weil das auch rein zeitlich einfach zur Zeit einfach überhaupt nicht geht.
Wie hoch ist denn jetzt als Beispiel der Zeitaufwand, um jetzt so ein Heft zu scannen? Das kann man sich ja mal heute schwer vorstellen.
Ja, also 40 Seiten pro 15 Minuten. Das heißt so um die 100, zwischen 130 und 160 Seiten pro Stunde schaffe ich. Das heißt, das ist ungefähr so ein Magazin pro Stunde.
Und du scannst die komplett ein, inklusive aller Anzeigen, aller Werbung, aller Sachen.
Ja, genau. Das ist mir persönlich sehr wichtig, dass quasi das Heft komplett archiviert ist. Jetzt nicht nur die Spieletests drinnen, sondern das komplette Heft von Seite 1 bis zum Schluss.
Hast du eine Lieblingszeitung oder ein Magazin, was du besonders magst?
Ja, das ist die PC Player und die PC Games. Aber das ist wahrscheinlich nur deswegen, weil ich eben mit diesen zwei Zeitungen Mitte der 90er Jahre quasi die PC-Ära mitgemacht habe.
Wenn du jetzt so allgemein diese Zeitschriften dir alle anschaust, du hast zumindest ja optisch vieles gesehen, was sind da so die größten Unterschiede, die dir aufgefallen sind?
Die größten Unterschiede? Ich meine, es gibt natürlich schon Magazine, wo man schon eigentlich von vorhinein oder jetzt im Nachhinein sehen kann, warum die quasi gescheitert sind. Ja? Und das lag meiner Meinung nach zu 50% am Layout und zu 50% am Inhalt. Weil er einfach nicht gut recherchiert war oder ja. Also man kann schon sehen, warum sich teilweise eben die Hefte gehalten haben, über mehrere Jahre oder Jahrzehnte teilweise sogar, und warum Hefte nach ein, zwei Jahren wieder verschwunden sind.
Also allein schon durch die Optik teilweise.
Ja, also meiner Meinung nach schon, ja.
Hast du da irgendein eklatantes Beispiel, wo sie irgendwo gemerkt hast, die haben was verändert und danach war Schluss? Gibt es da ein schönes Beispiel?
Ja, also zum Beispiel die Zeitschrift Konsolenszene. Die war, gab es ja nur eine Ausgabe. Das hat mich nicht gewundert, dass die nur, dass davon nur eine Ausgabe vorhanden ist. Ja. Die war einfach komplett wir aufgebaut, also die hatte keine Struktur durch das gesamte Layout und auch so vom textuellen Inhalt nicht weltbewegend.
Wenn du jetzt in die Texte direkt gehst, hast du einen Lieblingsredakteur? Hast du jetzt irgendwie bei der Recherche gemerkt, Mensch, der gefällt mir am besten oder den finde ich am interessantesten?
Das kann eigentlich nur Heinrich Lenhardt sein.
Gibt ja auch noch aktuell Spielezeitschriften. Liest du aktuelle Zeitschriften?
Ab und zu noch die PC Games.
Siehst du da jetzt Unterschiede, wie sich der Markt entwickelt hat oder Veränderungen zu den Sachen, die du da jetzt inzwischen eingescannt hast?
Ich finde einfach auch, die Artikel an sich haben nicht mehr den Inhalt wie vor 15, 20 Jahren. Natürlich ist auch der Werbeanteil in den Heften dementsprechend gestiegen. Also für mich persönlich haben die Hefte heutzutage einfach auch nicht mehr den Reiz, das dort zu lesen, weil man mittlerweile gibt es das Internet natürlich auch, wo man die Informationen auf zig diversen Seiten auch ebenfalls abrufen kann, teilweise vielleicht sogar schon Wochen vorher. Und ja, also es wundert mich auch, dass Magazine mit den heutigen Auflagen überhaupt noch überleben, ja. Also einige Magazine.
Hast du, wenn du jetzt mal in die alten Zeitschriften reinguckst, mal irgendein Spiel deswegen herausgekramt irgendwie besorgt, um es dir anzugucken, weil dich das dann doch interessiert hat? Spielst du also auch noch Retro-Spiele heute?
Ja, soweit es halt noch geht. Ich habe mir jetzt einen Raspberry Pi zugelegt vor einem halben Jahr und dort eben diverse Emulatoren drauf laufen Und ja, also wenn ich einen Artikel über ein Spiel sehe, zum Beispiel, dass mir laut Artikel oder nachdem ich den Artikel gelesen habe, gefällt, starte ich das sicher schon mal auf dem Emulator an.
Was war das letzte Spiel, was du getestet hast, was man als das Retro-Spiel bezeichnen könnte?
Shadow Dancer vom Sega Mega Drive.
Ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg bei dem Projekt, auch im Namen unseres Teams, unserer Hörer mit Sicherheit, denn es ist eine tolle Idee und eine tolle Geschichte, dass man halt an die alten Dinge so noch herankommen kann. Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat oder nochmal wissen möchte, wo kann man jetzt diese Arbeit von dir sehen, wie kann man dich erreichen oder wie kann man deine Projekte im Internet finden?
Ja, also die Seite heißt www.kultmax.com. Mich erreichen kann man eigentlich über die im Impressum angegebene Adresse. Das wäre eben max@kultmax.com. Ja, also mich kann eigentlich jeder gerne anschreiben. Ich bin gerne für Lob und Kritik erreichbar.
Ja, und wie gesagt, wenn du irgendwann deine Fehllisten fertig hast oder irgendwelche Gesuche hast, gerne nochmal bei uns melden. Vielen Dank für diese tolle Arbeit für die Szene.
Danke auch, ja.